Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.
Hey und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis Podcast. Und wie kann es in dieser Woche anders sein, als dass wir uns natürlich ein klein wenig auf den gerade anstehenden vierten Dummy-Training Online-Kongress freuen? Und jetzt ist das natürlich ein super spannendes Thema für all diejenigen, die dies bereits als ihr Hobby mit Hund auserkoren haben, die mehr wissen wollen, die mal hineinschnuppern wollen, die Trainer kennenlernen möchten, die Training allumfassend besser verstehen möchten. Sprich, eigentlich für jeden, der Lust hat auf Ideen, auf Impulse rund um unser liebstes Hobby. Los geht's am Freitagmorgen um 8.45 Uhr. Da öffnet der vierte Kongress seine Tore mit wahnsinnig vielen Beiträgen. Auch in diesem Jahr wieder vielen bekannten Gesichtern und vielen bekannten Stimmen, aber auch wieder einigen neuen Rednern, sodass natürlich hier gut bewährtes und frischer Wind zusammenkommen und ihr euch auf viele verschiedene Themen, auf super viel Informationen zu Themen, die auch gerne mal ein wenig herausfordernder im Training sein können, einstellen. Und ich bin mir super sicher, dass wenn du dich anmeldest, du in dieser Woche, die der Kongress für dich kostenfrei zur Verfügung stehen wird, du die Möglichkeit hast, hier wirklich ein bisschen hineinzuschnuppern in viele Ideen und für dich und deinen Hund für das Training etwas Gutes tust. Und vielleicht nur, um einmal ein paar zu nennen. Was erwartet dich so? Welche Themen haben wir für dich vorbereitet? Es wird natürlich an der Basis gearbeitet. Wir gehen ans Basic Training. Wir sprechen darüber, wie der Apport richtig aufgebaut wird. Wir wollen uns anschauen, was für einen Typ von Hund wir denn haben. Wir werden uns mit dem Thema Wasserarbeit beschäftigen, nicht nur mit dem, wie ich dies allgemein bearbeite, sondern auch mit dem Punkt, der vielen nicht immer gleich so super gelingt, nämlich das Wasserdummy selbst nach der Wasserarbeit auch noch korrekt und ohne Schütteln und ohne Fallen lassen in die Hand zu bekommen. Wir werden einen Beitrag über alte Fallstellen arbeiten, beziehungsweise wie wir mit diesen arbeiten können, wie können wir das aufbauen. Wir sprechen über verschiedene Möglichkeiten, wo Fehler entstehen können, ob wir uns das Handling und häufige Handlingsfehler einmal angucken, ob wir allgemein überlegen, welche Fehler passieren im Training super oft und wir uns auch Gedanken machen zu der Rolle des Trainierenden, was du als Lernmöglichkeit für deinen Hund auch leisten können musst, um ihm gute Möglichkeiten zu bieten, Lernen überhaupt stattfinden zu lassen. Wie funktioniert Lernen? Wie kann das Ganze auf das Dummy-Training gemünzt werden? Und wenn mal was schiefgelaufen ist, wie ist denn das? Muss ich dann komplett alles neu erlernen oder darf ich da eventuell dann auch einfach mal dran anknüpfen? Kann ich Fehler wieder ausbügeln? Kann ich sie vielleicht sogar korrigieren? Und wenn ich ganz frisch an dieser Materie bin, wie sieht denn das aus, wenn ich nicht nur Dummy-Training mache, sondern wie kombiniere ich Alltag und Dummy-Training? Und warum die Konsequenz im Alltag nicht nur mit dem Alltag, sondern auch mit deinem Training auf der Wiese etwas zu tun hat? Warum denn auch der Dummy-Hund ganz normal zergeln, ziehen und zerren darf? Warum vielleicht die ein oder andere Jagderfahrung ganz hilfreich für einen Richter ist, um jagdnahe Aufgaben auf einem WT zu stellen? Was darf ich überhaupt auf einem Working-Test machen? Was darf ich nicht? Und nun ja, wie ist denn das mit der Bindung. Die Bindung, die mein Hund zu mir hat. Was ist damit entsprechend los und wie wichtig ist das für auch tolle Trainingsergebnisse, die wir natürlich auch gerne uns mal anschauen, wie die Trainingsergebnisse von wirklichen Profis sind, nämlich demjenigen, der die IGL 2025 gewonnen hat. Wie ist denn das? Und wir wollen über den Tellerrand schauen und nicht nur gucken, wie läuft denn das bei uns mit dem Aufbau des Apports, sondern vielleicht auch in anderen Sportarten wie beim Obedience. Wir wollen uns überlegen, was denn überhaupt auch die Neurobiologie mit dem Dummy-Training zu tun hat. Was können wir da drin ablesen? Was sollte ich auch als Fütterungsmöglichkeiten in Betracht ziehen für die Hunde, die ein bisschen mehr brauchen, die ein bisschen spezielleren Bedarf haben? Und speziellerer Bedarf, wie sieht denn das aus mit jungen Hunden? Wie gehe ich mit jungen Hunden um mit Aufregung und Nicht-Aufregung und wie kann ich das vermeiden und wie führe ich junge Hunde bestenfalls ans Training heran? Welche Faktoren spielen dafür eine Rolle? Ist das nur das Training selbst oder kommt da gar noch etwas mehr dazu? Und apropos Training, wie sieht denn das aus, wenn mein Hund nicht für das 0815 Training gemacht worden ist? Wie sieht denn das aus, wenn er mit einem anderen, Gemüt geboren ist und vielleicht ein wenig speziellere Trainingsideen und ein wenig mehr Einfallsreichtum auf deiner Seite braucht? Und wenn all das noch nicht genug ist, dann schauen wir natürlich auch, wie wichtig ist es, dass der Bewegungsapparat gesund bleibt. Was kann ich dafür tun? Was kann ich dafür entsprechend auch vorbereiten? Und bei all den ganzen Möglichkeiten des Trainings, was gibt es? Wo wird mir das gesagt? Und hier und da und dort, wie kann ich darin meinen Weg des Trainings finden? Wie bleibe ich mir treu? Wie mache ich ein Training, was für mich und für meinen Hund gut ist? Und Basics, Basics, Basics. Wie sind auch mal Fehler auszubügeln, die vielleicht funktionieren oder eben nicht funktionieren und so vieles mehr. Natürlich auch, wie führe ich meinen Hund? Wie sollte ich bestenfalls meinen Hund führen? Und leider am Ende des Tages werden wir auch ganz schön viel darüber feststellen oder viel davon feststellen, dass wenn mal etwas nicht klappt, es vielleicht nicht ausschließlich nur an deinem Hund liegt, sondern welche Position, welche Wichtigkeit hat auch deine Kompetenz in Sachen Führung und deine Kompetenz in Sachen Beobachtungsgabe und Timing etwas mit eurem Trainingserfolg zu tun. Und ich könnte noch viel, 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 viel weitermachen, denn es gibt so wahnsinnig spannende Themen, die auf euch warten. Und wenn du jetzt noch nicht angemeldet bist, dann würde ich dir sehr ans Herz legen, dies noch schnell zu tun. Ab dem 20. Februar 2026 geht es wieder los. Eine Woche lang kostenfrei all diese Beiträge für dich zur Verfügung. Du wirst auf der Seite noch ein paar mehr Infos finden. Und so wie auch im letzten Jahr möchte ich dir dieses Mal wieder einen Beitrag als Podcast zur Verfügung stellen, den ich im letzten Jahr persönlich super toll fand und der so unheimlich gut einen mitnimmt, sich Gedanken intensiv über ein Thema zu machen, wie das manchmal besser ist. Einmal in Ruhe hinzuschauen und zu überlegen, was kann denn alles mit dazugehören? Denn Verleitung ist nicht nur eine, geworfene Markierung, bevor ich den Hund irgendwo hinwerfe, sondern es gibt so wahnsinnig viele Dinge, die auf dem Schirm deines Hundes für wirkliche Verwirrung sorgen können. Und deshalb gibt es heute als Podcast-Folge den Beitrag von Tanja Bischoff zum Thema Verleitungen im Dummy-Training auf die Ohren, denn ich finde, sie hat sich da so wahnsinnig viele Gedanken und super viele Ideen gemacht und ist so schön für euch mitgenommen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge. Zähle auf euch, dass ihr mit beim Kongress dabei seid. Teilt es fleißig, wenn ihr Lust habt und wenn ihr mit dabei seid und wenn euch Beiträge gefallen, dann lasst es uns wissen. Denn nur dadurch, dass wir wissen, was euch gefällt und wie ihr gerne solche Dinge sehen und hören möchtet, können wir etwas daraus lernen und uns verbessern für das Jahr 2027. Und in diesem Sinne viel Spaß mit dieser Podcast-Folge und bis bald. Wir sind beim nächsten Expertengespräch beim dritten Dummy-Training Online-Kongress. Und auch in diesem Falle darf ich sagen, aller guten Dinge sind drei.
Sind schon drei? Okay.
Nee, stopp.
Nee,
Beim
zwei.
ersten warst du nicht dabei, ne? Zum zweiten.
Ja.
Entschuldigung, ich mach nochmal los.
Okay.
Oder?
Nee, weißt du, was du jetzt da mit rein von deiner Dummy-Trainer-Ausbildung, da habe ich was mitgemacht.
Ah, nochmal neu. Wir sind beim nächsten Expertengespräch hier beim dritten Dummy-Training Online-Kongress. Und zum zweiten Mal ist heute schon die liebe Tanja Bischoff mit dabei und hat uns ein Thema mitgebracht, was sicherlich irgendwann jeden einmal erwartet, wenn er ein bisschen mehr im Training machen möchte. Denn Verleitung im Dummy-Training, wie ihr hier gerade schon unschwer erkennen könnt, ist heute unser beider Thema. Liebe Tanja, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Und vielleicht magst du dich an dieser Stelle einmal ganz kurz vorstellen für diejenigen, die dich nicht kennen. Wer bist du? Was machst du? Und vielleicht auch so ein bisschen, warum hast du dir dieses Thema rausgepickt? Was war so deine Initiative?
Ja, Tanja Bischoff, bin hier in Vorarlberg, Hundetrainerin mit Schwerpunkt Dummy-Training. Wir selbst haben vier Labradore, die wir auch führen, wobei zwei davon schon mittlerweile in Rente sind. Und warum habe ich das Thema ausgesucht? Also Verleitungen hört sich ja erstmal, ja, sagt jeder, spricht jeder drüber. Aber es geht jetzt so um dieses Verständnis von Verleitungen, was das für einen Einfluss aufs Training hat, dass das so wie selbstverständlich ist, dass wir die eigentlich mit einbauen können im Training und dass das ein ganz entscheidender Faktor eben ist, sein Training zu gestalten.
Okay, dann bin ich mal ganz gespannt. Du hast hier wieder etwas vorbereitet. Das Deckblatt lässt es schon erahnen. Und
Ja.
vielleicht magst du uns dann einfach ein bisschen mit ins Thema nehmen.
Genau. Also das Verständnis für Verleitungen, ich sehe das immer wieder, dass viele Kunden komplett überrascht sind, was alles eine Verleitung sein kann. Ja, gerade wenn sie eben ihren Hund führen oder wenn sie ihn schicken und sind dann überrascht eigentlich. Und grundsätzlich, wenn man da so ein bisschen mit Tiefe reingeht, was sind alles Verleitungen? Für jeden Hund kann das auch was anderes sein. Es gibt Stärken und Schwächen von den Hunden. Was alles eine Verleitung für den Hund sein kann, da gehen wir einzeln nochmal drüber auf die einzelnen Themen ein. Ist es wichtig, dass ich nicht überrascht werde im Training? Und wenn ich vieles mit Einbau von Anfang an, dass ich auch schon mit jungen Hunden Verleitungen mache und nicht erst zu spät, dann kann das was ganz was Selbstverständliches sein. Wir kümmern uns heute drum oder besprechen drüber einmal, was ist eine Verleitung? Ja, paar Ideen, wie man das Training gestalten kann mit Verleitungen und dann auch, wie man umgeht mit Konflikten bei Verleitungen. Und die allererste Frage, was ist eine Verleitung? Da habe ich mir dann auch, Verleitung ist ganz klar, eine Markierung und du schickst deinen Hund voran. Das ist so diese typische Verleitung, wo jeder kennt. Und jetzt habe ich mich mal auch wirklich mehr damit beschäftigt. Was ist eine Verleitung? Und eine Verleitung ist eigentlich ein Reiz oder eine Ablenkung, die den Hund dazu bringen könnte, von der gewünschten oder dem gewünschten Verhalten abzuweichen. Und jetzt wird es spannend, ja? Das kann ja extrem viel sein. Und da kann man diese Unterscheidung machen. Klar, logisch, Ich als Hundetrainer oder ich als Hundeführer kann diese Verleitung bewusst hinzufügen, aber es gibt auch extrem viele Verleitungen, die durch Zufall von der Natur sind. Ja, beste Beispiel, ich will meinen Hund voranschicken und plötzlich kommt von rechts ein Fußgänger, der da drüber läuft. Ja, und dann warte ich einfach mal kurz, bis der Fußgänger weg ist und schicke dann meinen Hund. Das kann dir bei jedem Training eigentlich mal passieren. Und die von mir gemachten, vom Mensch gemachten Verleitungen, die ich ganz bewusst hinzufüge, um den Hund so ein bisschen ja zu steigern in seinem Verhalten, die unterscheide ich in die Arten der Verleitung. Also ich habe optische Reize, akustische Reize und olfaktorische Reize. Die kann ich als Verleitung mit ins Training einplanen. Bei den optischen Reizen ist es ganz klar, es ist die Markierung, wie ich schon sagte, ja. Ich werfe eine Markierung und der Hund soll erstmal auf Memory-Punkt oder auf Blind gehen. Das ist so diese typische Markierung. Aber eine optische Verleitung kann, wie ich schon sagte, bewegende Menschen sein. Der Spaziergänger oder im Hintergrund am Horizont, wo ein Pferd und ein Reiter plötzlich erscheint. Oder Kühe, die neben mir stehen auf der Weide, ja, die sich plötzlich bewegen. Das können auch optische Reize sein, die den Hund verleiten, abgelenkt zu sein, dass er zum Beispiel nicht mehr vorangeht. Dann, was ich auch immer wieder mitbekomme, das sind die Helfer außen, sind auch, wenn sie sich bewegen zum Beispiel. Das war beim allerersten Working Test vom Navy damals, da war er sehr, sehr jung, ja. Und der hat nur den einen Helfer gesehen im Gelände, ja. Der hat überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass circa 50 Meter weiter drüben auch noch Helfer sind. Das heißt, optische Reize sind für die Hunde extrem eine Verleitung, dass er sich nicht mehr mitdrehen konnte, zum Beispiel am Bein. Er hat sich da wie festgesaugt. Von den Augen her. Und da gibt es ja auch unterschiedliche Hunde. Ja, es gibt diese typischen Augenhunde, die extrem auf optische Reize reagieren, die sich zum Beispiel an eine Jacke vom Helfer, wenn der eine weiße Jacke anhat, die sich da komplett eigentlich festsaugen und da kann er sich eben nicht mehr mitdrehen, zum Beispiel. Ja. Was auch eine Verleitung sein kann, das sind herumstehende Tüten, Taschen, Rucksäcke, die nehmen wir zum Beispiel auch gleich mit rein als Verleitung, dass sie das wie gewohnt sind, eigentlich an Tüten vorbeizugehen. Setzt natürlich wieder voraus, dass in den Taschen die zu sind. Ja, beim Working Test genauso, der Hund, du schickst den Hund in die Suche und dann steht da ein Helfer und der hat diesen Rucksack vor sich stehen. Wichtig natürlich, der Hund sollte da keinen Dummy rauspicken können, aber die sollen das einfach wie von natürlich gewohnt sein, dass sie weitersuchen können, obwohl da ein Rucksack steht. Was auch eine optische Verleitung sein kann, das sind zum Beispiel Markierstäbe. Wer viel mit Markierstäben trainiert, ja, oder diese weißen Weidezäune, wo sie dann eben fixieren und du sagst eigentlich, der Hund soll weiter vorangehen und der rennt da direkt auf diesen Markierstab zu, weiß man einfach, das ist eine Verleitung, dass der Hund eben nicht mehr geradeaus weitergehen kann. Dann habe ich auch immer wieder, dass Steine eine Verleitung sein können. Das habe ich jetzt so im Training immer wieder rausgefunden, wenn wir da gerade in hügeligem Gelände trainieren, wo eben die ja, so Gebirgsteine liegen, wo Hunde einen Voran haben und dann sehen sie plötzlich rechts drüben einen Stein liegen und verlassen die Linie, weil sie denken, da könnte ein Dummy liegen, also dass sie da verwechseln, sozusagen. Ja, Zuschauer sind ganz klar auch eine Verleitung, die am Rand stehen, die sich bewegen, dass der Hund eben sich da irritieren lässt, dass er nicht mehr vorangehen kann, dass er nicht aufpasst, dass er markiert. Dann akustische Reize, das sind auch Arten der Verleitungen. Der Schuss, das ist so ganz typisch. Oder dieses typische Brrrt, dass der Hund, der gerade vorauslaufen soll, er hört einen Schuss und kann nicht mehr geradeaus weitergehen. Oder beim Working Test zum Beispiel, dass der Hund sich ablenken lässt von einer Aufgabe, die relativ nah ist, wo er abgelenkt wird und sich denkt, hat der Schuss jetzt mir gegolten? Oder auch Pfeifen von anderen beim Working Test, ja, dass der Hund da irritiert ist, ist es für mich, ist es für den anderen? Also auch da alle akustischen Reize können eine ganz große Ablenkung sein, dass der Hund das Verhalten oder dieses Signal, was er von mir bekommen hat, nicht weiter ausführen kann. Der Platsch ins Wasser kann auch eine Riesenablenkung sein, dass ich da den Hund zum Beispiel nicht mehr abdrehen kann. Ja. Ob das dann auch der optische Reiz ist von der Wellenbewegung im Wasser. Ja, auch das ist eine Riesenverleitung, die ich eben üben kann mit meinem Hund im Training, dass mir das bewusst ist, dass ich sowas selbstverständlich mit eintrainiere. Dann habe ich mir die olfaktorischen Reize als Verleitung, das war auch noch so ganz interessant, weil alte Fallstellen ist ein ganz Riesenthema, aber diese Pinkelstellen auch, wenn Hunde außen pinkeln, oder? Ich schicke den Hund voran und plötzlich riecht er eine Pinkelstelle und er soll aber weiter vorangehen oder weiter in die Suche gehen und er soll sich nicht stören lassen von dieser Pinkelstelle, dass er sein Auftrag ist, Dummy schnell reinzuholen, eigentlich, ja, gut erledigen kann. Gut duftende Hündinnen, kannst du sagen, ist auch eine Verleitung, gerade wenn du in der Leine arbeitest, ja, dass der Hund eben am Bein ist. Also auch da wieder, ich möchte ja, eine Verleitung ist immer dann, wenn der Hund sein Verhalten nicht weiter ausführen kann. Und Steadiness am Bein bleiben, Heelarbeit, auch da eine gut duftende Hündin oder andere Hunde, die einfach gut riechen, ja. Wildspuren. Genauso, oder? Dass sie da eben nicht nachgehen, dass sie nicht jagen gehen. Das könnte auch eine Verleitung sozusagen sein. Genau, das ist mal so optische Reize, akustische Reize, olfaktorische Reize. Das können alles Verleitungen sein, die dem Hund eigentlich verleiten, ein anderes Verhalten zu zeigen als das Signal, was sie jetzt gerade bekommen haben von mir als Hundeführer. Gema, hast du dazu Fragen erstmal? Oder fällt dir dazu noch was ein?
Nö, ich finde, du hast ja schon sehr, sehr viele Aspekte, die man vielleicht nicht als erstes direkt so als Verleitung auch wahrnehmen mag. Ich weiß nicht, hatten wir jetzt die anderen Hunde und vielleicht auch Riechen und Co. schon so richtig mit drin? Das vielleicht auch noch?
Ja. Also logisch, andere Hunde sind eine Riesenverleitung, ja. Ich komme da auch dann zu ein paar Ideen noch, wie man das eben mit einbauen kann, dass man auch, wenn man mal in der Gruppe zusammen trainiert, dass andere Hunde in der Bewegung oder auch gut duftende
Ja, genau, wenn man sich
Hunde.
dann so eine Stelle stellt und der Hund, wo vielleicht von wo aus geschickt worden ist und dann hängt der eigene Hund vielleicht mit der Nase da irgendwie so verdächtig und man denkt, mein Gott, was sind hier fallen gelassene Leckerchen, spannend riechende
Ja,
Hunde?
das ist gut. Ich hab eine Übung, die L-Übung, erinnere mich da mal dran. Das ist unter anderem auch, wo wir ganz viel trainieren, eben bei der Fußarbeit. Schreibe es mir da jetzt gerade auf, eben, dass sie nicht schnüffeln am Boden, weil eben. Du willst, wenn du mit deinem Hund in der Aufgabe bist und du sagst Heel, dann möchtest du eben nicht, dass dein Hund verleitet wird von einem Geruch am Boden, dass er plötzlich die Nase unternimmt, ja. Andere Hunde, das kann man wirklich wunderbar eigentlich üben und auch dieses mit gut duftenden Hündinnen, ja, gerade als Rüdenbesitzer. Dieses Meideverhalten, dass man sagt, ich möchte nicht mit einem Hund trainieren, der gut duftet, ja. Das ist ein Fehler, weil das muss man ganz von Anfang an mit einbauen, ja. Jetzt natürlich in den Stehtagen trainieren wir jetzt nicht mit anderen Hunden, ja. Aber wenn sie so Anfangläufigkeit, Endeläufigkeit, wann sollen Rüden das eigentlich kennenlernen? Die müssen es trainieren, weil das kennt, jetzt kannst du sagen, auch kastrierte Rüden.
Oh
Also,
ja.
da
Sind für
können.
manche Rüden sehr, sehr attraktiv, teils attraktiver als spannende Mädels.
Richtig,
Was
also die Erfahrung
war
habe ich auch gemacht eben, dass es, weil ja ganz viele Rüdenbesitzer, ah, da muss eine läufige Hündin unterwegs sein. Das stimmt so nicht. Das ist natürlich eine wunderbare Ausrede, warum der Hund mit der Nase permanent am Boden hängt oder pinkeln geht oder weg vom Bein geht. Keine Frage. Kann sein. Wobei ich nicht glaube, dass eine Hündinnenbesitzerin mit einer läufigen Hündin wirklich dann ganz bewusst startet. Also das unterstelle ich denen jetzt einfach gar nicht. Aber grundsätzlich, ein kastrierter Rüde kann von anderen Rüden genauso spannend sein, ja? Oder im Anfang der Läufigkeit oder am Ende der Läufigkeit. Drum, das sind Dinge, die ich echt mit einbaue als Verleitung von Anfang an. Dass es jetzt vielleicht nicht der 8, 9 Monate Rüde, der im Saft steht, wo ganz klar ist, Hirn kleiner ist als seine Hoden, ja. Da muss ich halt dann viel Management betreiben, aber grundsätzlich trainiere ich das von Anfang an mit, dass das nichts Besonderes mehr ist, dass gut duftende Hündinnen mit im Training sind. Genau. Dann gehen wir mal weiter zu den Ideen fürs Training mit Verleitungen. Also, ganz klar kann ich, wenn jetzt jemand sagt, ich brauche ein paar Ideen, ja, hinterfragt euch, was bei der Jagd alles passieren kann. Schaut beim Working Test zu, was passiert da alles? Beobachtet die Hunde, ja. Das sind die besten Ideenbringer, ja, dass man sagt, ich kann das mit einbauen. Beim Working Test zum Beispiel habe ich schon auch erlebt, dass der Richter halt seine Jausenstation sehr nahe eigentlich vom Startpunkt her macht. Und auch die Wurstsemmel, die da liegt, ist eine Verleitung, dass der Hund nicht richtig abgibt, oder? Das kann natürlich auch vorkommen, ja. Also da kommt man vielleicht gar nicht auf die Idee, sowas mit einzubauen, aber ja, das kann eine sehr große Verleitung sein, dass jemand mal plötzlich in seine Wurstsemmel reinbeißt. Oder dass eben eine Jacke mit Leckerchen da liegt. Und der Hund soll bitte nicht an die Jacke hingehen, oder? Der soll bei dir bleiben. Genau. Ideen sammeln beim Training, wenn der Hund einen Fehler macht, wenn man überrascht ist plötzlich von einer Verleitung, und man sagt, das hätte ich jetzt aber nie gedacht, oder? Das kann man sich selber so zusammensuchen im Training. Und bei der Jagd natürlich selber auch erlebt. Du schickst deinen Hund auf eine Ente oder auf einen Fasan und der ist vielleicht 40, 50 Meter draußen und du schickst ihn auf diese Ente und in dem Moment kommen die nächsten Enten, oder, die geschossen werden. Und dann möchtest du nicht, dass dein Hund plötzlich auf den Himmel schaut und sagt, ui, da fliegt die Ente jetzt über mir ins Gebüsch rein und dass dein Hund die Linie verlässt und zack im Gebüsch hängt und die andere Verleitung holt, ja. Das heißt, diese ganzen Verleitungen, die wir auf Working Tests sehen oder diese Verleitungen, die wir eben auch trainieren müssen, die sind aus der Jagd raus. Und da kann ich mir ganz viele Ideen holen, eben die Hunde auch zu beobachten und auch alle, ich finde auch alle Klassen beim Working Test anschauen, weil die sehr unterschiedlich sein können. Eine Aufgabe mit drei unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen zum Beispiel. Gut, wenn wir jetzt sagen, Ideen fürs Training mit Verleitungen, gehen wir mal so nach den einzelnen Elementen. Und Elemente sind natürlich bei mir das Einweisen, Apportieren, Markieren, die Suche, die Heelarbeit, die Steadiness. Das sind ja alles Verhalten, die der Hund ausführen muss. Und die kann ich auch mit Verleitungen und Ablenkungen so ein bisschen unter Druck setzen. Weil hätte ich jemanden gefragt, was ist für dich eine Verleitung? Es fällt eine Markierung und der Hund muss erst was anderes tun. Er muss Fuß laufen, er wird vorangeschickt, ob auf Memory-Punkt oder auf dem Blind, ja. Oder ich schicke ihn als erstes in die Suche. Das ist so schon bereits in der Beginnerklasse eigentlich so eine ganz typische Aufgabe, dass man mit Verleitungen arbeitet. Wenn ich jetzt
Vielleicht
sage,
nehme ich das jetzt vorweg, aber ich muss es ja auch mit Verleitung üben irgendwann, oder?
natürlich, also wenn ich das große Ganze sehe, wenn ich jetzt nicht einfach nur sage, das Einweisen, sondern wenn ich ein bisschen vorausschauender, was rauskommen soll, früher oder später, dann muss ich relativ früh mit Verleitungen anfangen. Denn eben, gerade bei jungen Hunden, die sehr hot sind, oder? Wenn die wissen, dass jedes Dummy für sie ist, dann steigere ich natürlich auch die hohe Erwartungshaltung. Und da baue ich relativ schnell ein, dass ich sage, okay, es fällt noch da, es muss ja noch nicht einmal fallen. Ich lege einfach nur ein Dummy hin, aber du machst jetzt bitte erst die Aufgabe. Ja, und das Das sollte von Anfang an, sobald ein Hund anfangen kann, dass er weiß, was eine Suche ist, dass er schon ein bisschen vorangeschickt werden kann, auch nur auf dem Memory-Punkt, kann ich eigentlich schon mit Verleitungen anfangen. Oder in der Fußarbeit, ja, mit anderen Fußarbeit eben über Schnüffelstellen weg, ja. Kannst du Fuß laufen? Das kann ich ja relativ leicht schon mit einem 5, 6 Monate alten Zwerg anfangen, dass ich irgendwo eine Tasche mit Leckerchen hinstelle und der muss mit mir Fuß da vorbeilaufen. Ja, das ist ja auch eine Verleitung eigentlich. Nicht im klassischen Sinne, wie man immer so sagt, in der Dummy-Arbeit, eben eine Markierung fällt und der Hund geht erst auf den Blind. Das heißt also, alte Fallstellen kann ich ins Training mit aufbauen und das ist jetzt auch so eine typische Working-Test-Aufgabe. Ein Helfer wirft, also ich stehe mit meinem Hund da. Es kommt ein Helfer und der macht einfach nur ein paar Tupfstellen auf dem Boden vor mir. Das muss ja gar nicht in 30 Meter Entfernung sein, sondern vielleicht in 2 Meter Entfernung, dass der einfach nur ein paar Dummy-Tupfstellen macht, vorbeiläuft und ich schicke meinen Hund auf den Memory-Punkt zum Beispiel. Je fortgeschrittener das der Hund ist, desto mehr Verleitungen kann ich machen, dass ich sage, also die Distanz ist ein Riesenthema, oder? Dass ich dann sage, das ist in 30, 40, 50 Meter Entfernung. Ich schieße in den Boden zum Beispiel auch. Ja, mit Schuss kann ich das auch machen. Ich kann die Dummies körig werfen, also dass der Reiz, der optische Reiz nochmal viel, viel höher ist. Und der Hund muss über diese alte Fallstelle sozusagen rübergehen, ja. Dann, das ist auch eine Übung gewesen auf dem Working Test. Man läuft Fuß von Punkt 1 zu Punkt 2. Sind vielleicht 15 Meter. Dann stehe ich auf Punkt 2, dann fällt auf Punkt 3, vielleicht noch einmal 30 Meter von mir entfernt, alles in einer Linie, fällt eine Markierung. Dann muss ich den Hund umdrehen und muss wieder zurücklaufen und schickt dann den Hund sozusagen auf die geworfene Markierung. Und da ist vielen gar nicht klar, dass da schon eine Verleitung drinnen ist. Dass da, wo ich gestanden bin zum Beispiel, eine Verleitung ist für den Hund, da hängen zu bleiben. Das ist so eine typische Beginneraufgabe, was man ganz gern macht. Ob da dann Kekse runtergefallen ist von dem Vorgänger zum Beispiel, weil er die Leine irgendwie aus dem Sack wieder rausholt, ja. Oder ob da eben eine Hündin gesessen war vor mir, die gut gerochen hat und der Hund da hängen bleibt an dieser Verleitung, dass da gut riecht. Das ist so eine ganz typische Working-Test-Aufgabe, die relativ einfach schon mit einem jungen Hund, zu machen ist, dass er eben leicht über alte Fallstellen drüber gehen kann und auf die Markierung geht, sozusagen. Apportieren bzw. halten und tragen als ein Verhalten, ja, wo ich auch viele Verleitungen eben einbauen kann. Der Hund wird geschickt auf Memory oder auf eine Markierung, pickt das Dummy, kommt zurück und es fällt eine Markierung als Verleitung und der Hund soll weiter auf mich zukommen mit dem Dummy. Das heißt, du willst ja nicht, dass er das Dummy ausspuckt und sagt, ich nehme das andere Dummy. Das ist auch eine Verleitung. Das Gegeneinander schicken kennt auch jeder, ja. Bedarf natürlich, dass man schon in der Gruppe trainiert. Ja, ich schicke den Hund in ein Suchengebiet zum Beispiel. Er pickt das Dummy, kommt zurück. Und während der Hund noch zurückkommt, sende ich den nächsten Hund. Also dieses Aneinander vorbeischicken sozusagen, ja. Das verleitet auch den Hund, eventuell nicht zu mir zurückzukommen und das Dummy abzugeben oder der Hündin hinterherzugehen oder zu markieren und so weiter. Und da muss mir einfach klar sein, dass ich das halt aufbauen kann, dass ich zum Beispiel, wir fangen da auch relativ früh an, dieses Gegeneinander schicken, dass dann der Hund relativ nah schon beim Besitzer ist und noch bevor er eigentlich abgibt, wird der Hund rausgeschickt, bis hin dann, der Hund pickt das Dummy und der zweite Hund wird schon geschickt, dass die viel weiter draußen auch diese Verleitung haben, dass der andere Hund kommt. Das kann ich ja peu à peu steigern im Training. Dann mehrere Dummies im Suchengebiet. Eigentlich ist das auch eine Verleitung, habe ich mir dann gedacht, oder? Halte, also Antitauschübung nennt man es, ja. Halte das Dummy, was du hast, und ich verleite dich, dass du noch ein anderes Dummy siehst. Und ich möchte aber nicht, dass du das Dummy hinspuckst.
Und
Ist
wieder sind wir dabei. Und wieder sind wir dabei.
Es ist so, ja. Ja. Also das ist eine Riesenverleitung und da kommen wir dann eben auch zum Management dann mit den Konflikten im Training, oder? Warum tauschen Hunde? Weil sie können, weil das Training nicht abgesichert ist, weil sie eben die Möglichkeit haben, dass sie tauschen, weil man überrascht ist. Kennst du sicherlich auch, das hat er noch nie gemacht, oder? Das ist so eine ganz große Begründung, warum ein Hund plötzlich tauschen, weil man vielleicht auch wirklich überrascht ist. Hin und wieder ist man einfach überrascht, dass der Hund etwas plötzlich macht, wo man überhaupt nicht damit gerechnet hat. Und das nimmt man einfach mit auf, ja. Also wenn etwas nicht funktioniert, im Training dann nicht sauer sein, sondern danke dem Universum, dass dieser Fehler gerade passiert ist. Notier's dir und benutze es beim nächsten Training sozusagen, dass man sowas eben mit trainiert. Genau. Dann weitere Ideen fürs Training mit Verleitungen, also beim Einweisen sowieso ganz klar. Während der Hund eingewiesen wird, hatte ich was? Prättigau, glaube ich, oder? Na, Heart of Switzerland. Heart of Switzerland war wieder Terry Prentice. Es ist seine Lieblingsaufgabe, glaube ich, weil die hatte ich schon zum zweiten Mal. Du schickst deinen Hund, also schon mal alleine, du hast deinen Hund, es war open, muss man ganz klar sagen, es war noch ein Beginner oder so, ja. Du solltest deinen Hund auf ein Blind schicken oder auf ein beschossenes Blind schicken und Helfer stehen schon außen, ja. Und während du deinem Hund es vorangegeben hast und er rausrennt, so in 30 Meter Entfernung, werfen die Helfer mit Schuss eine Markierung. Das ist eine Riesenverleitung. Der Hund soll sein Verhalten einweisen, laufe geradeaus weiter, ja, soll er sich nicht ablenken lassen von der Verleitung. Wobei ablenken, ja. Eigentlich möchtest du ja, dass er guckt, oder? Das ist ja noch so das Spannende. Also, welche Möglichkeiten gibt es? Der Hund läuft voran und ignoriert komplett die Helfer, die Werfer. Hast du schon mal das Problem, dass er die Markierung, die er da nachholen soll, ignoriert hat und nicht wahrgenommen hat? Das ist etwas, was du auch nicht willst, weil dann hast du zwei Blinds. Mist. Was du definitiv nicht willst, wenn du ihn einweist und in dem Moment fällt der Schuss, dass dein Hund die Linie verlässt und einfach die Markierung holt. Das war, wie ich vorhin schon sagte, auf der Jagd, oder? Du weist den Hund ein, die Ente kommt, die wird geschossen und der Hund verlässt die Linie und denkt sich, ich hole die Ente, die mir jetzt da gerade mal näher liegt im Gebüsch, ja. Das wäre die andere Möglichkeit und die beste Möglichkeit von allem. Du schickst den Hund. Er sieht, wie die Markierung fällt, bleibt kurz stehen und läuft weiter, oder? Das wäre perfekt. Das will man letztendlich sehen. Und das ist eine Riesenverleitung, was man eben trainieren kann. Einweisen eben. Tasche mit Dummy geschlossen oder Rucksäcke hatte ich schon. Wir benutzen es ganz viel im Training, dass wir eben Taschen auch außen stehen lassen, ganz bewusst, wenn wir uns verschieben. Die Tasche bleibt da einfach stehen. Setzt aber, wie gesagt, nochmal voraus, dass da die Dummies nicht offensichtlich drin liegen, ja, dass der Hund eben nicht schnüffelt an der Tasche, sondern dass der einfach geradeaus weitergeht. Dann Wege und Geländeübergänge sind auch extreme Verleitungen, ja. Wenn ich den Hund voranschicke und es kreuzt einen Weg, wenn mir das nicht bewusst ist, Hunde lassen sich da gerne auf diese Sicht. Also der Weg ist ja auch eine optische Ablenkung, dass er rechts oder links von der Autobahn eigentlich abweicht, dass er da nicht drüber geht. Auch das ist eine Verleitung, würde ich sagen. Bewuchs hoch, tief, ja, dass er da hängen bleiben zum Beispiel. Dann finde ich auch, gerade wenn wir im Gelände trainieren, Verleitungen sind auch, wenn ich einen Hund voranschicke, dass er sich fallen lässt. Ja, dass er sich fallen lässt in einem Gelände, das so runtergeht, zum Beispiel, dass er hänge als Verleitungen, dass er da geradeaus weitergeht. Der Running Rabbit, den kennt auch jeder, glaube ich, oder? Dieses schöne, schöne Teilchen, wo man eben so reindreht, dann so eine Zugschnur hat und eigentlich vor den Füßen des Hundes oder weiter draußen dieser Running Rabbit eigentlich gespannt wird. und der Hund muss geradeaus weitergehen. Das könnte man auch mit diesen ferngesteuerten Autos machen, oder? Hast du da noch Ideen, wie man eventuell beim Einweisen diese Fallstellen mit verschiedenen Gadgets aufwerten kann? Hast du da noch irgendwas im Angebot, wo ich jetzt nicht dran denke?
Ich fände auch noch eine Reizangel cool.
Ja, Reizangel, Fällchen dran. Ja.
Kann man ja auch noch mal schnell machen. Ja, ansonsten finde ich, sind das schon gute Ideen. Reicht, wenn man die schafft zu ignorieren, dann ist schon wunderbar.
Es ist so, ja. Und da kannst du wieder so sagen, Running Rabbit, dieses Fellteil hast du auch wieder die Fallstellen, oder? Fell,
Ja.
extrem, dass da einige Hunde hängen bleiben und gucken. Da könnte ich nachgehen. Genau. Ja, ansonsten, Gelände ist immer auch eine Verleitung, oder? Das kannst sagen, sind unterschiedlicher Bewuchs, Baumstämme, sind es Verleitungen, dass der Hund nicht drüber geht. Na, wobei, ich finde es nochmal, Bewuchs finde ich schon auch, ist eine Riesenverleitung, wenn mir ganz viel immer, oder es ist natürlich, dass der Hund in einen hohen Bewuchs reingeht. Das muss man auch noch. Das ist eine Verleitung, dass der Hund eben am Bewuchs weitergeht und da nicht hängen bleibt.
Auch so ein bisschen Geländekanten, Mähkanten oder Geländeverläufe so innerhalb von. Ne? Also wenn du ein Feld hast, was so wunderbar gleichmäßig ist, ist ja toll, aber je nachdem, wo du bist, also wenn du so ein bisschen hügeligere Landschaft hast, also wir kennen da ja so ein paar Ecken, wo sehr, sehr viel kleines Kraut dann auch irgendwo am Boden steht und halt sich die Linie, die du dir so denkst, von A nach B, nicht so einfach mal eben auf einer, ich sag mal, Ebene, auf einer Höhe, auf einer Richtung auch laufen lässt, weil du hast ja schon mal auch so kleine Grasbuckel dann überall und hier noch ein Hügel und da noch ein Hügel und hier noch was und dann da drin trotzdem gerade bleiben. Gelände kann sehr, sehr fies sein oder du siehst einen Wassergraben nicht, der in sowas drin ist oder so, ne?
Du hast absolut recht.
Also
Also
ganz
diese,
viele Möglichkeiten.
da gibt es ganz viele, dass der Hund wirklich beim Einweisen vorangeht. Und oftmals sieht man das gar nicht. Oder von der Stelle, wo man schickt. Und darum ist es auch immer wichtig, wenn ich ins Training gehe, dass ich mir das Gelände anschaue. Wind ist natürlich auch eine Verleitung, oder? Fällt mir jetzt gerade ein. Ja? Wind kann eine Verleitung sein. Und natürlich diese Gräben und Geländekanten und ja, also da gibt's viel, was man als Verleitung offensichtlich gar nicht bewusst wahrnimmt. Aber wenn dann der Hund draußen ist und ich plötzlich sehe, dass er von seinem Verhalten abweicht, das wird einen Grund haben, oder? Dass er da sich, ja, dass er abgelenkt ist von der Verleitung. Genau. Bei der Heelarbeit auch ist eine Riesenverleitung, wenn du mit deinem Hund Fuß laufen musst, neben dem Richter zum Beispiel, und rechts oder links und oder, ja, laufen Helfer mit Dummy schon. Das ist eine Riesenverleitung für den Hund, sich da festzuschießen, wobei es oftmals leichter ist, wenn rechts und links Helfer laufen, weil dann weiß er nicht, wo was ist, oder? Als wenn nur ein Helfer draußen steht, ja. Und genau, und der Hund muss einfach bei dir sein. Die Heelarbeit, auch wenn ein anderer Hund in der Suche ist, ob das jetzt die Steadiness-Übung ist, auch das ist eine Verleitung, ja, dass man zum Beispiel sagen, der eine Hund wird in die Suche geschickt und ich laufe an der Suche entlang, ja. Und dein Hund muss im Fuß bleiben. Und der andere Hund ist eine Verleitung für den Hund, dass er in der Fußarbeit eigentlich bleibt. Also da ist unendlich viel eigentlich, was man da als Verleitung sehen könnte. Und wirklich weg von diesem typischen, es fällt eine Markierung und ich schicke den Hund auf Punkt B. Das ist diese typische Verleitung, aber es kann noch so viel mehr sein. Ich möchte eine Beispiel an der Suche, ja. Also habe jetzt so ein paar Ideen, was man machen kann. Diese Aufnahmen jetzt, die wurden tatsächlich beim Heart of Switzerland gemacht vom Finnis. Und es war eine Suche. Du hast einen Hund, das war Open Niveau, du musstest deinen Hund in die Suche schicken. Da waren mehrere Dummies drinnen. Und während der Hund da reingeht, stand neben dem Suchenfeld ein Helfer, der geschossen hat und eine Markierung geworfen hat. Und je länger das dein Hund in der Frei-Verloren-Suche war, desto mehr Markierungen wurden geworfen. Und da wurde abgefragt, dass der Hund eben, und das sieht man jetzt ganz gut, im ersten Bild, der Finn ist sucht, der wird reingeschickt. Und beim zweiten Bild total herzig, da fällt gerade ein Schuss und eine Markierung und er guckt natürlich die Markierung an, schaut mich an, war, glaube ich, da wirklich so ein bisschen irritiert. Und da will man auch sehen, dass der Hund dann eigentlich weiter in die Suche geht, dass er eben selbstständig weitersucht und natürlich auch in dieser Suche bleibt. Und da ist diese Verleitung, dass diese Markierung rausfällt, dass er eben nicht rausrennt. Oder aber, viele suchen ja dann auch weiter, also die rennen nicht sofort raus, aber wenn sie eben nicht zum Erfolg kommen, weil sie nicht schnell genug finden, dass sie dann eben groß werden und dann zu dieser Markierung ziehen. Und das kann ich eben ganz bewusst trainieren und da mache ich eben den Anfang so, dass ich mit dem Hund, also das ist jetzt keine freie Verlorensuche, das ist eine kleine Suche, ich lege hinter dem Hund, dass er am Anfang erstmal weiß, dass da etwas liegt, ein Pocket Dummy rein oder ein Sniffel, egal, ja. Und ich setze den Hund mit dem Rücken zur Suche, stelle mich ihm gegenüber und leg neben mich ein Dummy hin. Und der Hund muss da, wo er sitzt, suchen. So fange ich erstmal an, ja. Und da werfe ich noch nicht einmal das Dummy, sondern ich lege es erstmal hin. Und dann steigere ich, ja, dass der Hund draußen sitzt. Es fällt eine Markierung und der Hund muss in dem Bereich, wo er gerade sitzt, die Suche anfangen. Und das kann ich eben dann steigern. Die Distanz von dem geworfenen Dummy zum Suchenbereich mit Schuss, ohne Schuss, natürlich auch die Wurfweite. Ja, es ist natürlich dieser optische Reiz. Kennt jeder, wenn ich nur ein bisschen Brut mache und dann eigentlich so ein klein geworfenes Dummy habe, ist nicht so ein hoher Reiz, als wenn ich da draußen einen Handballspieler habe, der brutal weit werfen kann, wo das in einem Riesenbogen, es gibt ja solche Naturtalente, die werfen, wo du sagst, ja Himmel, Herrgott, das habe ich noch nie trainiert, solche hohen Würfe, ja. Das ist natürlich eine ganz hohe Ablenkung, eine ganz hohe Verleitung, wenn das so toll geworfen wird. Und dann natürlich auch, hey, platsch ins Wasser oder in eine Pfütze. Und du suchst aber hier weiter, ja. Das kann ich steigern, bis ich dann eben dieses Verhalten habe. Ich schicke den Hund in der Suche und der Helfer steht draußen und der macht wirklich mit Schuss und es fällt eine Markierung, aber dein Hund soll da weiter in der Suche bleiben, zum Beispiel. Da kann ich das wirklich steigern, weil das brauche ich. Das brauche ich beim Working Test, das brauche ich auf der Jagd, dass da, wo ich das Suchensignal gebe, der Hund sich nicht verleiten lässt von geworfenen Dummies oder weil er nicht schnell genug findet, dass er eben dann zu anderen Bereichen rüberzieht. Dann kommen wir. Ach ja. Was mir noch einfällt, diese Menschen, die im Weg stehen, zum Beispiel auch, ja, beim Einweisen, das wollte ich noch sagen. Wir stellen ganz bewusst im Training auch Menschen mit Hunden raus, dass sie da eben vorbeilaufen können. Und da kommen wir jetzt eben zu der L-Übung. Kennst du die L-Übung? Hast du die L-Übung schon mal? Die L-Übung, ich stelle eine Gruppe im Winkel auf, ja, also wie in L sozusagen. Und je mehr Hunde das du bist, desto toller wird es eigentlich, oder? Und die Aufgabe ist letztendlich, dass wir da ganz viel mit Walk-up machen. Also wenn ich sage Line 1, Walk-up, dann Walk-on, dann läuft die ganze Line geschlossen an der anderen Line vorbei, bis sie wieder in dieser L-Formation stehen. Und ich habe auf der anderen Seite dann zum Beispiel Memory-Punkte ausgelegt und ich schicke den Hund über diese ganze Lauflinie, wo andere gelaufen sind, schicke ich drüber. Und das kann man eben ganz früh eigentlich schon, das kannst du ja schon zu zweit machen, oder? Also wenn du zu zweit bist im Training, dann kannst du das schon anfangen. Du legst mal mit deinem Hund an einem Punkt etwas aus, läufst zurück, bleibst stehen und über die Richtung, wo du schickst, läuft ein anderes Team einfach nur Fuß. Und dein Hund muss da drüber, zum Beispiel. Das wäre so eine typische L-Übung. Oder aber, jetzt gehen wir so fortgeschritten, oder? Ich stehe im L, ich schicke meinen Hund an der Leine entlang. Ist ja oft auch schwierig für die anderen oder für den Hund, dass er eben an der Leine vorbeigeht. Ich stopp meinen Hund, lass ihn da draußen sitzen und ein anderer wird geschickt. Ja, also das siehst du da in diesem einen Bild hier. Ich schicke meinen Hund voran. Siehst du meinen Mauszeiger gerade? Siehst du den da auf dem Bild? Nö. Okay, gut. Jetzt warte mal. Laserpointer. Siehst du den Laserpointer jetzt? Ja, hervorragend. Also, ich bin hier. Ich schicke meinen Hund voran. Stopp ihn hier. Lass ihn sitzen. Und ein anderer schickt zum Beispiel seinen Hund voran hierhin. Ich habe meinen Hund da draußen sitzen. Also da kann ich wieder sagen, die Verleitung ist, bleibe sitzen, obwohl ein anderer Hund vorangeschickt wird. Und natürlich auch für den, der eingewiesen wird, oder? Der muss vorangehen, obwohl da draußen ein Hund sitzt. Und dann kann ich sagen, wenn der wieder zurückkommt, kann ich den testen und verleiten. Wenn der zurückkommt mit dem Dummy, schicke ich meinen Hund back zum Beispiel auf den Punkt. Da kann ich ganz viele Verleitungen machen. Was ich auch hier bei der L-Übung zum Beispiel auch gerne mache, das ist das Zugfahren. Es sind so lustige Übungen, wo man eben mit jungen Rüden machen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Laserpointer hier, da sage ich, das ist jetzt Elke mit Kürbern zum Beispiel, ich möchte, dass du Fuß läufst. Und du läufst, jetzt mach mal ein einfaches Fuß, ich möchte, dass du hier Fuß läufst und der hier, das ist jetzt Heike gerade, die stehen alle wie so ein Zug in die Richtung. Alle schauen in die Richtung. Und du läufst Fuß und ich möchte, dass du auf diese Stelle mit deinem Hund dich hinstellst, ohne dass dein Hund schnüffelt. Und wenn du hier bist, kurz davor, läuft der los und schiebt den darüber und dann schiebt der den darüber und der schiebt den darüber und so weiter. Und dann geht es wie ein Zug. Dann hast du plötzlich ganz viele Schnüffelstellen. Und dein Hund soll lernen, nicht auf diesen Punkt zu gehen, ohne zu schnüffeln. Also da kannst du ganz viele Verleitungen mit reinmachen. Also die L-Übung ist für mich eine wunderbare Übung. Es passiert auch erstmal nichts. Für junge Hunde werden, ja, natürlich auch, ich kann eine Markierung werfen und jetzt machst du erst die Fußarbeit. Ja, so trainieren wir mit dieser L-Übung. Genau. Menschen stehen im Weg. Auch das ist oftmals wirklich eine Schwierigkeit, dass ich zum Beispiel sage, okay, die Leine läuft daher bis zum zweiten und der erste schickt hinter der Leine zum Beispiel vorbei. Dass die Hunde keinen Bogen laufen, sondern dass sie wirklich an der Leine vorbeigehen. Kann ich zum Beispiel machen. Genau. Das wären jetzt so Ideen, wo man mit Verleitungen eben den Hund ein bisschen testen kann, ob er Heelarbeit kann, ob er voran gut kann, ob er stoppen kann, ob er sitzen bleiben kann. Da gibt es viel, viel, viel Möglichkeiten. Da kann ich auch die Tasche hinstellen, da kann ich Markierstäbe reinstecken, da kann ich alte Fallstellen machen, zum Beispiel, dass ich sage, okay, jetzt machen wir es so. Jeder macht brutt und wirft hier in die Mitte etwas rein. Gerade für junge Hunde, genial. Und jeder hebt sein Dummy wieder auf und dann macht man die Fußarbeit. Und dann habe ich die Verleitung, dass ich sage, okay, gut, hier waren alte Fallstellen. Linie 1, walk on, die laufen drüber, ohne dass die Hunde zum Beispiel auch im Boden auf die Nase nehmen, weil da waren ja Fallstellen, weil ich da Dummies reingeworfen habe. Und dann kann ich aber vorher vielleicht sagen, ich lege hier hinten etwas aus, lege da hinten was aus, werfe hier Markierungen rein, jeder wirft kreuz und quer Bälle rein zum Beispiel. Bälle ist ganz tolle Verleitung, oder? Dann hebt jeder seinen Ball auf. Dann läuft diese Linie brutt auf die Seite und schickt dann über diese alten Fallstellen seinen Hund auf die zuvor ausgelegten Memories. Da habe ich ganz viele Fallstellenübungen mit drinnen. Genau. So, hast du noch Ideen für Verleitungen?
Nö, ich finde die Geschichte ja gerade sehr praktisch. Ich glaube, da werde ich mir mal ein bisschen auf jeden Fall was rausspingsern. Nö, pf, ach
Das
Gottes
machen wir
Namen.
im nächsten Training zusammen, Christian. Ich hoffe, wir sehen uns am Sonntag zum Training.
Ja.
Und dann machen wir die L-Übung. Riecht
Oh
deine
ja.
Hündin, riecht deine Hündin noch gut?
Ja, weil die nächste ist ja wieder läufig. Also,
Wunderbar.
ich habe sie
Finny
dann
und
jetzt
Nell,
alle
die
durch.
freuen sich, oder ich sage danke für die Trainingseinheit, das üben wir. Und dann könnte man diese L-Übung, kann ich dir paar Ideen mit. Ich mag die L-Übung tatsächlich, weil sie ganz viel Steadiness-Übungen auch eben mit drinnen hat. Genau. Okay, gehen wir zum Umgang mit Konflikten bei Verleitungen. Also, das allererste, was mir einfällt, wie gehe ich mit einem Konflikt um? Absichern, Management machen, ja. Also das Allerschlimmste, was dir passieren kann zum Beispiel, es fliegt eine Markierung und ich schicke den Hund dahin und der Hund biegt ab und holt die Markierung. Das ist natürlich total doof oder da lernt er etwas, was ich nicht möchte. Absichern bedeutet für mich, also, dass ich da helfe. So instruiere, und das ist jetzt für mich auch wieder wichtig, Helfer sind das A und O. Ich möchte nicht, dass die dastehen und ratschen, sondern dass die bewusst, dass die bewusst die Aufgabe beobachten, dass sie rechtzeitig das Dummy aufnehmen, dass sie da aber auch bitte nicht in die Hemmung gehen. Das ist mir auch ganz wichtig, denn jetzt angenommen, ich übe, dass der Hund, der mit Dummy gerade zurückkommt, dass eine Verleitmarkierung geworfen wird. Und dieser Hund, der gerade mit Dummy zurückkommt, sieht, dass eine Verleitung geworfen wird. Natürlich will ich nicht, dass der das Dummy ausspuckt und zu der geworfenen Markierung rennt. Ich will aber, dass er bewusst die Markierung wahrnimmt. Und wenn da jetzt schon etwas schiefgegangen ist und der Helfer zum Beispiel schon im Ansatz, hey, oder irgendetwas Blödes macht, dann kann es sein, dass dieser Hund in Zukunft auf Markierungen gar nicht mehr guckt, wenn er zurückkommt. Und das fällt mir dann mega auf die Füße, ja. Also, da würde ich mit dem Helfer ganz klar kommunizieren, hebt das Dummy bitte auf. Aber wenn dann straft, in Anführungszeichen, oder unterbricht das Verhalten der Hundeführer, nicht du da draußen. Ist mir wichtig. Ich möchte nicht, dass der Hund Meideverhalten vor dem Helfer hat. Möchtest du was dazu sagen?
Ja, da gehe ich voll mit d'accord, weil ich das immer ganz gruselig finde, wenn auch vielleicht, ich sag mal, neue Teilnehmer irgendwie sagen, ja, du darfst den ruhig zusammenscheißen, wenn der da hinten dran geht. Nee, sorry, das ist nicht mein Job. Es ist kein Helfersjob, kein Trainersjob. Und ey, du bist der Trainer für deinen Hund. Bitte beweg deinen Hintern da raus.
Richtig.
Es wird lediglich verhindert, dass Beuteerfolg draußen ist, weil das kann so schnell in die Hose gehen, dass Hunde nicht mehr dann an Leuten vorbeigehen wollen oder irgendwie da komisch werden. Ganz große Bitte, 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 lasst euch zu sowas nicht hinreißen. Und wenn jemand euren Hund da draußen anmotzt, es sei denn, ihr habt schon 25 Mal verpennt, euch selber drum zu kümmern, dann das ist nicht unbedingt so easy. Da gibt es viele Hunde, die sich da doch von beeindrucken lassen. Und auch
Ist so.
nachhaltig. Und das wollt ihr nicht.
Ja, es ist so. Genau, also absichern, Management, ja, aufheben und jetzt kommt etwas, was extrem viel mit Hundetraining zu tun hat, aber eigentlich nicht mit Hundetraining per se, sondern mit dem Menschentraining. Ich habe es unten schon. Die Energie fließt dorthin, wo die Aufmerksamkeit hingeht. Ja, wenn ich von hinten als Trainer. Also wir beobachten ja extrem viel. Das heißt also, unsere Weiterbildung ist das Beobachten eigentlich von Menschen mit ihren Hunden. Ja. Man sieht oftmals schon, dass der Hund die Verleitung holt und nicht den Memory oder das Blind. Warum sieht man es? Weil der Hund den Fokus nach links drüben hat und der Mensch trotzdem schickt. Oder der Mensch unsicher ist. Die Körpersprache ist schon so. Und ich sage immer zu meinen Kunden, stell dich hin, auch wenn da eine Verleitung ist, Dein Fokus geht auf diesen Punkt. Du möchtest deinen Hund dahin kriegen. Wenn ich schon in dieser Angst bin, oh Gott, 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 der wird da links rüber gehen, dann geht er da auch hin. Ja? Das heißt also, ich kann über meine Körpersprache, über meinen eigenen Fokus, kann ich meinen Hund auch geradeaus hinkriegen. Wenn ich aber vom Fokus her auf der linken Seite bei der Verleitung bin, dann wird der Hund da vermutlich auch hingehen. Und dann schicke ich nicht. Also, was mache ich da beim, also, wenn ich merke, dass mein Hund einen Konflikt hat? Also, ich fange schon mal an, mir Gedanken drüber zu machen. Fliegt die Markierung links oder fliegt die Markierung rechts? Das ist ja schon mal ein großes Trainingskriterium, was ich mir bewusst sein soll. Ich sage immer, wenn sie auf der geschlossenen Seite fliegt, und geschlossene Seite ist immer, da bin ich dazwischen, da ist irgendwie, da bin ich dazwischen, mein Hund ist links, dann komme ich, rechts fliegt eine Markierung, das ist die geschlossene Seite, ist es in der Regel immer viel, viel einfacher. Da kann ich auch den Hund viel leichter abdrehen zum Beispiel. Wenn die Markierung auf der linken Seite fliegt, also auf der offenen Seite, wo der Hund eben, es fliegt eine Markierung und dann möchte ich meinen Hund geradeaus schicken. Da fällt es einem schon ganz so schwer, dass ich sage, wie so eine knarrende Tür, ich möchte, dass du dich abdrehst und auf den Memory-Punkt schickst, ja. Das ist etwas, was ich üben muss. Und da gibt es halt Hunde, denen es leicht fällt und es gibt Hunde, denen es weniger leicht fällt. Die haben diesen optischen Reiz und das sind diese Augenhunde, die gibt es unter den Retrievern genauso. Muss nicht nur der Hütehund sein, ja. Die schießen sich da fest, die haben da etwas gesehen. Findest es zum Beispiel, ja, der war schon als Junghund, wenn am Horizont ein anderer Hund gegangen ist und wenn es 100 Meter ist, dann hat er den fokussiert und war schwer, dass man sagt, hey, wir gehen jetzt aber bitte links entlang, ja. Der war so fokussiert von den Augen her, während jetzt der Navy ist jetzt ein Typ Hund, aha, da läuft ein Hund, der ist aber so weit weg, das interessiert mich gar nicht, ich laufe mit, dem fällt es wieder leicht. Also da muss ich immer gucken. Die Wertigkeit der Verleitung für meinen Hund kann da sehr unterschiedlich sein. Also, geschlossene Seite, offene Seite ist ein Trainingskriterium, dass ich eben auch mit der Körpersprache meinen Hund viel besser von der Verleitung abdrehen kann. Und ich mache es jetzt zum Beispiel so, gerade wenn jetzt eine Verleitung links fällt und ich drehe meinen Hund um und der muss, das sind ja meistens, wir reden jetzt da nicht von 90 Grad, das sind ja oft nur 45 Grad, oder? Also am Anfang sage ich, hast du bei den Beginnern eine 180-Grad-Wendung, also es liegt hier eine Markierung, dann drehst du dich um 180 Grad rum, dann schickst du den Hund daher, das ist leichter von der Verleitung her. Aber irgendwann muss mir klar sein, dass ich so einen 45-Grad-Winkel habe, also es fällt links eine Markierung und ich möchte meinen Hund geradeaus schicken. Und da habe ich jetzt für mich ganz klar, ich drehe meinen Hund ab und gehe einen Schritt zum Beispiel auf die Markierung zu. Kann eine Hilfestellung sein, dass ich meinem Hund da sage, okay, du hast einen Konflikt, dass die Markierung da liegen bleibt und ich trainiere einfach mit dir. Die Markierung dürftest du immer sonst sofort holen, aber wenn ich dich abdrehe und einen Schritt nach vorne gehe, ist es definitiv nicht die Markierung auf der linken Seite, zum Beispiel. So gehe ich mit Konflikten bei meinen Hunden um. Die Kleinschrittigkeit, wenn etwas nicht klappt, muss mir auch wieder klar sein, wie dieses Beispiel mit der Suche, oder? Dass ich nicht sage, ich schicke meinen Hund in die Suche und ich werfe da schon eine Markierung im großen, weiten Bogen mit brr, brr, brr und hepp, hepp, hepp und verlange, dass der Hund da sucht. Das muss ich steigern von der Ablenkung her. Und mir dann immer eben die Frage stellen, wenn etwas nicht klappt, warum hat es nicht geklappt? Bin ich zu schnell nach vorne gegangen, habe den Reiz eventuell viel zu hoch werden lassen? Weil es reicht ja oftmals schon. Wenn wir das Beispiel nehmen, ich schicke den Hund über Fallstellen, ja, oder ich lasse jetzt die Leinen darüber laufen, ja, und die werfen zum Beispiel Markierungen vor sich hin, weil sie das üben, die Fußarbeit, ja, also die laufen mit ihrem Hund, werfen Markierungen. Und das ist ein Unterschied, ob ich noch mit Schuss arbeite und werfe. Also das heißt, ich passe den Reiz an. Ich kann ja auch einfach nur einen Dummy hinlegen und nicht werfen. Also das wäre so Reizanpassung. Genau. Die eigene Faulheit. Die eigene Faulheit ist auch etwas, der Umgang mit Konflikten bei Verleitungen. Wenn ich da draußen schon mehrere Dummies ausgelegt habe, ja, und der Hund, da Erfolg hat, dann ist es meine eigene Faulheit, ja, dass ich sage, ich muss halt immer wieder, wenn ich jetzt sage, ich kann ja zum Beispiel auch eine Markierung werfen, wenn ich jetzt alleine arbeite, oder, und ich werfe Markierungen und ich werfe Markierungen und ich gehe wieder zurück zu meinem Hund und ich möchte ihn auf die Verleitung schicken, dann heb ich die Dummies halt auf. Ich heb die Dummies im Vorfeld auf, dass da eben nichts ist. Ich tue so, als wenn da etwas wäre, und lass sie nicht liegen, nur weil ich mir denke, ah, ich will da gar nicht so weit noch einmal rauslaufen. Ich lasse da die einfach schon mal liegen. Und da kann es mir dann eben passieren, wenn ich den Hund auf die Memory-Stelle schicke und er rennt zu diesen Markierungen und findet da, das ist natürlich blöd, oder? Da wird er belohnt für die Linie verlassen. Also drum sage ich immer, auslegen, nur eins draußen lassen, auch beim Tauschen am Anfang, ja, legt die Dummies weit auseinander, dass sie eben nicht verleitet werden zum Tauschen, und übt diese Verleitungen dann, wenn ihr relativ nahe seid. Also dann bin ich nicht in 100 Meter Entfernung, da habe ich keine Chance, dass sie verleitet werden von anderen Dummies, dass sie ihr eigene Dummy fallen lassen, sondern dann bin ich halt im Abstand von 5 Meter und kann relativ schnell eigentlich meinen Hund korrigieren oder sagen, hey, ich will nicht, dass du das Dummy nimmst, du nimmst jetzt das Dummy und bringst das auch wieder mit heim. Genau, also eigene Faulheit, lieber öfters laufen, nichts draußen liegen lassen und dass der Hund sich nicht selbst bespaßt sozusagen. Ja, dann kommen wir eigentlich so gut wie zum Ende. Also die Ideen sammeln von Ideen beim Training, wenn etwas schiefgegangen ist, nimmt es mit auf, ja, dass ihr sagt, danke, das muss ich trainieren, und nicht, du hast dich bewegt, Helfer, weil das ist ja auch noch so ganz interessant, oder? Es fällt eine Markierung und der Hund geht erst in die Suche und dann läuft der Helfer zum Beispiel weg. Und dann ist man sauer, weil der wegläuft, oder? Da sage ich, ja, okay, das ist eine Trainingsaufgabe, oder? Dass der Helfer zum Beispiel wegläuft und der Hund die Markierung gar nicht mehr auf dem Schirm hat und der Mensch ihn verleitet eigentlich, in die andere Richtung zu gehen. Also seid dankbar, nimmt es mit auf, dass ihr dann bewusst das mit einbauen könnt im Training. Ist Training steigern und vor allem Verleitung ins tägliche Training automatisch mit einbauen, ja. Immer vorher noch irgendwas anderes auslegen, machen lassen, bevor ihr ihn schickt, Markierungen werfen, selber aufheben, nicht liegen lassen, aufheben. Und letztendlich das Training mit Verleitung ist ja mein Lieblingssatz, immer Wind im Rücken des Hundes, nicht die Spucke in seinem Gesicht. Ihr wollt ja, dass er was lernt. Ja, das heißt also, die Verleitungen nicht so hoch setzen, sondern peu à peu, dass er da ja lernt, weiter in der Suche zu bleiben, das voran weiter zu können, obwohl links eine Markierung geworfen wird. Und das kann man peu à peu steigern. Ja, das ist zum Thema Verleitungen und wäre jetzt am Ende und übergebe an dich, würde ich sagen.
Im Vorgespräch hattest du so gesagt, naja, das ist ja jetzt nicht so ein großes Ding und nicht so ein großes Thema, mal eben schnell ein paar Minuten, das sollte man ja eben abgehandelt haben. Aber ich glaube, jetzt ist hier doch nochmal durch die vielen Ausführungen sehr viel zusammengekommen, wo man sich am ersten Punkt vielleicht gar nicht direkt klar ist, dass was alles für den Hund verleitend sein kann. Und vielleicht noch so dazu, es muss ja gar nicht sein, dass dein Hund sich von allem unbedingt ablenken lässt und von dem eigentlichen Verhalten, was du sehen wollen würdest. Aber es geht ja darum, dass man selber als Mensch und Hundeführer eben lernt, dass diese Einflüsse nicht isoliert oder nee, umgekehrt, dass das Verhalten nicht isoliert stattfindet, sondern eben diese ganzen Gegebenheiten vielleicht eine Rolle spielen könnten, so drumherum. Und das ist ja immer das, was auch gerade das Dummy-Training so komplex macht, eben zu sagen, ja, gewisse Elemente kann ich sicherlich in einem total abgesicherten Rahmen irgendwo in meinem Kämmerlein üben am Anfang, aber dann kommt halt doch irgendwann die Situation, dass ich eben mit verschiedenen Dingen konfrontiert werde, die einfach Einfluss haben können, nicht müssen haben können.
Und weißt, was mir da jetzt noch einfällt, was ich komplett vergessen habe? Den Menschen. Letztendlich von der Verleitung. Jetzt, wie oft steht man bei einer Prüfung und erinnert sich an die Prüfung vor einem Jahr? Und man lässt sich gedanklich verleiten, durchlebt nochmal die ganzen Emotionen, weil das ist schiefgegangen letztes Jahr. Und man lässt sich da auch tatsächlich verleiten, im Hier und Jetzt da zu sein und den Hund zu führen. Also da lassen wir uns auch verleiten. Oder, gut, ich gehe jetzt davon aus, das ist wie so meditieren, oder? Meditieren, du sitzt da, was dir da alles einfällt, oder? Nur 5 Minuten einfach mal ruhig zu setzen und du wirst verleitet, weil du an die Waschmaschine denkst und weil du noch einkaufen musst oder dies oder jenes. Das sind ja auch alles Verleitungen, was wir tagtäglich auch erleben mit uns. Aber dieses fokussiert sein und das Verhalten weiterzumachen, das ist Training, oder? Der innere Schweinehund immer wieder zu sagen, nee, ich bin hier, ich bin im Hier und Jetzt, ich bin jetzt bei meinem Hund, ich trainiere ihn jetzt hier und bin nicht überrascht, dass plötzlich etwas schief geht. Ja, ist mir jetzt so noch am Ende. Entschuldigung.
Ja, nee, das oder so in die Tasche greifen, wo Leckerchen drin sind, in die Tasche greifen, wo ein Ball drin ist, erst an die Pfeife greifen, weil man ja Stopppfiff machen will und es sonst nicht tut. Also auch der Mensch hat ein Potenzial, während des Schickens viele Dinge zu machen, die den Hund irritieren können. Durchaus. Oder quatschen, während der Hund on Tour ist. Ne? So nochmal eben schnell irgendwem was Lustiges sagen. Also, oh.
Das Reden in der Line.
Reden in der Line, ja, das finde ich, also wenn es so untereinander in einem moderaten Tempo, aber so dieses, ich sag mal so immer so dieses ins Lustige irgendwie so ziehen und vor dem, dass man mit seinem Hund, der arbeitet ja für einen da draußen, egal ob das jetzt im Trainingskonzept mit Freunden ist oder so und halt, ne, so diese Quatscherei währenddessen, ah, guck mal, der schon wieder da draußen und hahaha, finde ich immer ganz schwierig. Auch noch mal so ein Punkt, wenn dein Hund
Wertschätzung
draußen
für die
ist.
Arbeit vom Hund. Still zu sein, den Hund arbeiten zu lassen. Ja.
Auch
Sich
so ein
nicht
Ding.
verleiten zu lassen, wenn die anderen da rumgackern, da mitzumachen.
Ja, mein Gott, uns fällt noch ein bisschen was ein. War doch nichts mit nur mal eben schnell 20 Minuten. Hast
Zeitung.
du ein bisschen anders eingeschätzt? Aber in diesem Sinne sage ich dir erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für deine ganzen Gedanken, die du hier mit uns geteilt hast und hier uns entsprechend noch mal ein bisschen mitgenommen hast, etwas genauer an und um verschiedene Sachen drumherum zu denken. Es einfach nur im Moment dessen gewahr zu sein und nicht immer einfach alles für selbstverständlich zu nehmen und gezielt eben auch vielleicht die Dinge einzusetzen, je nachdem, was für einen Hund ich habe, was eben ein Thema sein könnte, um dann eben auch Stück für Stück daran zu wachsen. Ich glaube, das ist so ja im Grunde das, was wir auch brauchen und vielleicht auch, also ohne Verleitung und Konflikte. Also das ist ja auch so ein bisschen das, was bezeichnen wir als Konflikte? Viele von außen denken dann immer, ah ja, das ist ja so schlimm für den Hund. Nein, ein Konflikt ist einfach nur, wenn das eine Verhalten in Frage gestellt wird durch das Vorhandensein eines anderen Reizes und eben sich trotzdem für die Ursprungsgeschichte entschieden werden soll. Und mehr ist es ja gar nicht. Aber wir arbeiten halt irgendwann sehr regelmäßig damit, um Verhalten abzusichern. Ganz simpel und kommen da auch nicht dran vorbei. Und es ist nichts Schlimmes, aber gewusst wie, sortiert eingesetzt. Ich glaube, das ist so das, was man dann am Ende auch für sich gut daraus nehmen sollte. In diesem Sinne, liebe Tanja, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für das hier. Deine Seite verlinken wir selbstverständlich hier drunter in der Infobox, dass hier du entsprechend gefunden werden kannst mit all deinen Trainingsangeboten vor Ort, live, seminartechnisch bist du auch immer wieder zu finden, hast da verschiedenste Angebote, wo es dann auch natürlich einmal durchzustöbern gilt. Und das packen wir euch hier drunter. Und ich sage dir ganz herzlichen Dank und wir sehen uns. Danke.
Ich danke dir.
Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.